Wir hören aus dem ersten Kapitel des Markus-Evangeliums die Antrittsrede von Jesus. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist das Wort Gottes. Liebe Greifbar-Gemeinde, der 15 auf 15, ne?
Ja.
Also nochmal von vorne. Liebe Greifbar-Gemeinde, der langweiligste Tag des Jahrhunderts. Es gibt tatsächlich einen Menschen, einen Softwareentwickler, der seinen Rechner mit 300 Millionen Daten fütterte, um herauszufinden, welcher Tag besonders ereignislos war. Der Mensch hieß William Tunstall Pettigrew, kam natürlich aus England und trank Tee, und er fand heraus, dass der 11. April 1954 der langweiligste Tag des Jahrhunderts war. Nichts Besonderes ist da passiert. Es gab nur zwei Ereignisse, nämlich eine Wahl in Belgien, also Belgien, und ein türkischer Unirektor wurde geboren. Aufregend. Sicher ist es interessanter, die spannendsten Tage zu suchen. Große Momente wie den 9. November 1989 oder schreckliche Tage wie den 11. September 2001 oder den 13. November 2015. Oder Tage, an denen wichtige Reden gehalten wurden. Zum Beispiel Tage, an denen besonders wichtige Menschen ihren Dienst oder ihr Amt angetreten sind. Und ich dachte, ich fange mal mit einem kleinen Quiz an. Wer sagte zum Amtsantritt Folgendes? Es gibt hier übrigens keinen Joker für die Gruppe. Wer sagte zum Amtsantritt Folgendes? Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Richtig, hier rechts. John F. Kennedy, 20. Januar 1961. Oder? Wird schon schwerer jetzt. Von heute an müssen wir uns aufraffen, uns den Staub abklopfen und wieder mit der Arbeit beginnen, Amerika zu erneuern. An diesem Tag sind wir hier, weil wir die Hoffnung statt der Furcht gewählt haben. Barack Obama, 20. Januar, das ist übrigens immer richtig, wenn man amerikanische Präsidenten hat, 2009. Und jetzt noch einer. Wer sagte an seinem großen Tag einfach guten Abend? Papst Franziskus. Und nun möchte ich den Segen erteilen, doch zuerst bitte ich euch um einen Gefallen. Bevor der Bischof das Volk segnet, bitte ich darum, dass ihr den Herrn bittet, damit ich gesegnet werde. Papst Franziskus, 13. März 2013. War der Tag, an dem Jesus zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auftrat, eigentlich einer der langweiligsten oder einer der aufregendsten Tage? Wir kennen nur eine extrem knappe Zusammenfassung seiner Antrittsrede und wir hören von wenigen Ereignissen, die dieser Rede folgten. Hand aufs Herz, wir würden sicherlich sagen, als christlich geprägte Menschen, die heilige Nacht war aufregend. Ganz sicher war jenes Wochenende aufregend, an dem Jesus zuerst hingerichtet wurde und dann plötzlich wieder auftauchte. Warum aber sollte dieser Tag, von dem Markus erzählt, aufregend gewesen sein? Nun, Markus, unser Wegbegleiter durch diese ersten Monate des Jahres 2016, findet die heilige Nacht offensichtlich überhaupt nicht aufregend. Er erzählt nicht mal von ihr. Das Markus-Evangelium hat keine Weihnachtsgeschichte. Er beginnt sein Evangelium mit einer Vorstellung, wer Jesus war. Das hat uns Schwester Antonia letzten Sonntag erläutert. Dann erzählt er von seiner Taufe und dann geht es los mit dieser ersten Rede. Und Markus, wäre er persönlich hier unter uns, würde sagen, das ist die größte Rede, die ich je vernommen habe. Und ich denke, wäre da nicht so eine dicke Fettschicht auf meinem Herzen, dann müssten mich diese Worte aus den Schuhen hauen. Das, was von Jesus hier gesagt wird. Es könnte eigentlich kaum etwas so bleiben, wie es ist. Und darum beten wir, Herr, öffne unser Herz für dein Wort. Nimm uns jede gepflegte Langeweile. Belebe unser totes Wissen. Versetze unseren Verstand in Aufruhr. Entzünde uns mit Freude und Leidenschaft. Und bring durch dein Wort deinen Geist an unser Herz heran. Und durch deinen Geist dein Wort in unser Herz hinein. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich mache es heute ganz einfach. Ich möchte mit euch diese vier Worte bedenken. Wir hören von der Zeit, in der wir leben. Wir hören von der Kraft, aus der wir leben. Wir hören von der Freude, die uns erfasst. Das kleine Beigabe, wir hören von der Richtungsveränderung unseres Lebens. Vier kurze Gedanken für uns persönlich und für unsere Gemeinde. Erstens, die Zeit, in der wir leben. Jesus beginnt seine Antrittspredigt mit einer Zeitansage. Die Zeit ist erfüllt, sagt er. So übersetzt es Martin Luther. Die von Gott bestimmte Zeit ist da, so heißt es in der Basisbibel. Die Zeit ist gekommen, heißt es in der neuen Genfer Übersetzung. Und dann das Reich Gottes ist herbeigekommen oder sein Reich wird sichtbar in der Welt, Basisbibel. Das Reich Gottes ist nahe, neue Genfer Übersetzung. Ich sag's mal einfach so, es ist soweit. Der von Gott bestimmte Zeitpunkt ist da, die Zeit ist erfüllt, da schwingt auch etwas mit von, es reicht jetzt. Die Zeit ist erfüllt, das bedeutet, vorbei ist das Warten, es ist soweit. In meiner Familie gibt es seit meiner Kindheit ein kleines Glöckchen. Dieses kleine Glöckchen kommt nur einmal im Jahr zum Einsatz. Das Weihnachtszimmer ist bei uns nämlich absolutes Tabu, auch noch für unsere erwachsenen Kinder und erst recht für unsere Enkel. Erst wenn das Glöckchen erschallt, erklingt, dürfen sie hinein, dürfen den Baum bestaunen, den Duft riechen, die Weihnachtsmusik hören. Und dann ist die große Spannung vorbei. Der große Moment ist da, es ist soweit. Vorbei ist das Warten. Und immer noch, egal wie alt sie werden, geht ein kleiner Ruck durchs Herz in unserer Familie. Endlich, jetzt kann das Fest beginnen. Jesus sagt, nicht weniger. Jetzt sagt er, in diesem Moment ist es soweit. Das Reich ist im Kommen. Es wird alles neu. Gott lässt das Neue beginnen. Von nun an wird man die Zeit scheiden in ein Vorher und in ein Nachher. Die Zeit ist erfüllt, weil ich da bin. Indem ich da bin. Unsere Gemeinde hat ja eigentlich einen etwas seltsamen Namen. Greifbar, mit großem B, weil es hier immer etwas zu essen und zu trinken gibt. Im Logo mit dem G aus dem Greifswalder Stadtmarketing, weil wir eben für diese Stadt und in dieser Stadt sind, das Volk von Jesus. Aber eben auch schlicht greifbar. Das, was Jesus ist und was er gibt, soll greifbar sein, zugänglich, nicht hinter den Mauern von Tradition und Sitte versteckt. Für jeden in der ganzen Stadt greifbar. Weil es greifbar wurde, das Leben mit Gott ist greifbar. Wer es möchte, muss nur zugreifen. Das Leben mit Gott steht offen für jeden. Auch für den, der religiös bisher unmusikalisch ist. Auch für den, der sich zu klug oder zu schlicht findet, um sich mit dem Glauben zu beschäftigen. Auch für den, der das alles bislang nur für eine Nebensache hielt. Greifbar nah kommt uns Gottes Liebe. Jahrelang war das, Bianca, unsere Hymne. Greifbar nah bist du mir, o Herr. Unser Name als Gemeinde ist eine einzige Wiederholung. Jetzt ist das, was Gott schenkt, verfügbar, erreichbar, eben greifbar. Denn die Zeit ist erfüllt. Für uns, für die Menschen in unserer Stadt, für Studenten und Akademiker, für Menschen im Ostseeviertel. Jetzt. Nicht damals in grauer Vorzeit. Jetzt. Nicht irgendwann in einer unklaren Zukunft. Jetzt. Hier. Heute. Zweitens. Die Kraft, aus der wir leben. Das, was jetzt greifbar ist, nennt Jesus das Reich Gottes. Im Grunde ist das ziemlich missverständlich. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Moment, ist das Reich Gottes ein Gebiet, eine Region, ein Landstrich? Könnten wir etwa auch sagen, die Zeit ist erfüllt und Pommern ist herbeigekommen? Kaum. Also scheint hier kein Landstrich gemeint zu sein. Die Zeit ist erfüllt, sagt Jesus, denn Gott tritt die Regierung an. Das ist schon eher die Sache. Der König kommt. Allerdings steckt in dieser Lösung ein zweites Problem. Wieso könnten wir sagen, kommt der König erst jetzt und beginnt zu regieren? Tat er das denn vorher nicht? Wer hat denn vorher regiert? Das Reich kommt, es ist am Kommen. Oder in Westfalen auch, es ist im Kommen zu gammeln. Das heißt doch, dass es vorher nicht da war. Heißt es das? Jetzt könnten wir uns stundenlang in schwierigsten Fragen verlieren und Theologen tun das dann jahrhundertelang. Regiert Gott eigentlich alles, auch vorher schon oder erst hinterher? Oder haben wir es noch mit anderen Mächten zu tun? Zum Beispiel mit dem Teufel, der ja kurz vorher Jesus in der Wüste an die Wäsche wollte. Aber damit würden wir es uns ehrlich gesagt schwerer machen als nötig. Gott kommt, Gott wird König. Gott beginnt zu regieren, Gottes Herrschaft setzt sich durch. Wenn Jesus das hier sagt, dann meint er Folgendes. Ab jetzt wird sich das durchsetzen, was Gottes tiefstes Wollen und Sehnen ist. Ab jetzt wird sich sein guter, heilsamer Wille mehr und mehr durchsetzen. Und zwar in einer Welt, über die er sicher schon irgendwie immer die Kontrolle hatte. Über die er schützend und fördernd die Hand gehalten hatte. Die nie wirklich des Teufels war, aber wo sein Regiment manchmal auch auf sehr krummen Wegen und durch merkwürdige Dinge hindurch sich durchsetzen musste. Jetzt aber kommt sein reinstes Wollen und Sehnen zur Geltung in dieser Welt. Dass Gottesreich kommt, dass Gott König wird, dass seine Herrschaft nahe ist, das ist frohe Botschaft. Er setzt durch, was wirklich gut ist. Er macht ein Ende mit dem Bösen, Zerstörerischen, mit all dem, was kränkt, verletzt, tötet, zerstört, beschädigt, verdunkelt, mit all dem, was Chaos bringt statt Kosmos, was Tod bringt statt Leben, was Entzweiung bringt statt Liebe, was Krankheit bringt statt Lebendigkeit, was Zerstörung bringt statt Entfaltung, was Menscheneinsamkeit bringt statt Gotteskindschaft, was in sich verdreht sein bringt, statt aufeinander bezogen sein. Schluss, sagt Gott. Die Zeit ist erreicht. Es reicht jetzt. Jetzt geht's los. Erfüllung, nicht nur Erwartung. Jetzt. Jesus sagt, das ist mein Auftrag. Ich bin es sozusagen in Person. Gott wird König. Und alles wird neu, von jetzt an. Wo immer ich hinkomme, kommt Gottes Reich. Wir beten, dein Reich komme. Wir sagen, Jesus, komm, sei König. Und darum sagen wir sofort, dein Wille geschehe. Denn das ist ja sein Reich, dass sein Wille geschieht. Und sein Wille, das ist nichts anderes, als dass es jetzt endlich gut und heil werde. Liebe Gemeinde, das ist die Kraft, aus der wir leben. Sie ist nicht in uns. Wir sind nicht König, er ist König. Aber wir rufen ihn und dann sagt er, jawohl, es ist soweit. Ich komme. Ich bin der König. Ich mache alles neu. Jesus sagt nicht, nun ist eine neue Zeit. Bitte, ihr lieben Christen, gebt euch jetzt mal bitte ein bisschen mehr Mühe und bringt die Dinge in Ordnung. Er sagt, ich bin da und wo ich hinkomme, wo ich mit euch hingehe, Da wird es neu. Und Markus erzählt dann in den ersten Kapiteln, wie das aussieht. Da werden Gebundene frei. Ha, der Satan regiert nicht. Da werden Kranke gesund. Jawohl, die Krankheit hat nicht das letzte Wort. Da werden Schuldige versöhnt. Die Fesseln alter Schuld fallen ab. Tolkien lässt im Herrn der Ringe eine alte Frau sagen, die Hände des Königs sind die Hände eines Heilers. So ist es. Wenn wir Gemeinde des Königs sind, dann leben wir aus dieser Kraft. Und dann liegen wir auf den Knien und rufen, dein Reich komme. Und dann sagt er, die Zeit ist erfüllt, meine Regierung ist schwer im Kommen. Wir organisieren nicht ein religiöses Vereinsleben mehr in Greifswald, das es bisher noch nicht so gegeben hätte. Wir sind kein christlicher Kleingartenverein. Wir sind die Boten des Königs. Und wir wollen es sehen. Kinder leben ein anderes Leben. Schuldige werden frei. Alte Geschichten, auch alte Geschichten in der Gemeinde, werden endlich zu den Akten gelegt. Alkoholiker werden trocken. Ehen werden repariert. Hochmütige Akademiker werden heiter und demütig. In sich verdrehte Egozentriker dienen. Verzweifelte hoffen. Sterbende sterben getrost. Mancher Kranke wird gesund. Ungebildete nehmen ein neues Leben in Angriff. Und Eltern lernen erziehen. Das Reich kommt. Und darum drittens die Freude, die uns erfasst. Das alles nennt Jesus in seiner Antrittspredigt nun ein Evangelium. Gute Nachricht, frohe Botschaft. Das ist übrigens dem Ursprung nach ein völlig weltliches Wort. Es stammt aus dem profanen Griechischen. Der erste Marathonläufer, und wenn die Geschichte nur erfunden sein sollte, dann ist sie sehr gut erfunden. Ein Mann namens Pheidippides soll im Jahr 490 vor der Geburt unseres Königs angeblich von Marathon nach Athen gelaufen sein. Leider starb er vor Erschöpfung. Das sei eine Warnung an alle Läufer. Aber bevor er starb, überbrachte er noch, und so heißt es, ein Evangelium. Nämlich das Evangelium, dass die Schlacht der Hellenen gegen die Perser gewonnen war. Gute Nachricht! Wir haben gesiegt! Und das ist eine gute Nachricht, die das Leben der Menschen total verändert hat. Evangelium heißt, der Sieg ist errungen. Euer Schicksal hat sich gedreht. Eure Schuld ist vergeben. Das ist Evangelium. Der Grund, die Zeit ist erfüllt. Das Reich ist herbeigekommen. Ich muss euch ein kleines bisschen Arbeit am Text noch zumuten. Der Johannes, also der Täufer, der sagt, kehrt bloß um. Denn das Gericht steht vor der Tür. Nur wer umkehrt, hat vielleicht eine Chance. Jesus stellt es auf den Kopf. Er sagt, das Reich kommt. Jetzt kehrt doch bitte um. Es wird alles gut. Das werdet ihr doch wohl nicht verpassen wollen. Ich will es noch einmal anders sagen, weil ich glaube, dass wir das, was ich jetzt sagen möchte, gar nicht oft genug hören können. Was ist dieses Evangelium? Das Evangelium ist, dass der Vater, der König, zu uns genau das sagt, was er auch zu Jesus bei der Taufe sagt. Was sagt der Vater zu Jesus bei der Taufe? Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich so viel Freude. Ich bin so unglaublich froh, dass es dich gibt und dass du mein Kind bist. Das sagt der Vater bei der Taufe zu Jesus. Und nun Evangelium, erfüllte Zeit, Reich Gottes. Es ist über unserem Leben auch bei unserer Taufe zum ersten Mal so gesagt worden und soll jetzt wieder und wieder und wieder gesagt und gehört werden. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich freue mich so unbändig darüber, dass ich dein Vater bin und du mein Kind. Und das sagt er nicht etwa zu den Feinen und Fertigen und Vollkommenen. Das sagt er zu uns Unfertigen und Unvollkommenen. Ich sage dann, aber Vater, jetzt schau doch mal hin, was ich wieder mal nicht hingekriegt habe, was mir unter den Händen zerbrochen ist, wo ich so elend versagt habe, wo mein Leben überhaupt nicht vorzeigbar ist. Du müsstest dich doch abwenden, du müsstest dich doch meiner schämen oder du müsstest mich hart ins Gericht nehmen. Und? Ach, mein Kind, du bist immer noch mein geliebter Sohn. Du bist immer noch meine geliebte Tochter. Und nichts soll sich daran ändern. Henry Nouwen hat gesagt, das legt die innerste Wahrheit unseres Lebens frei. Das ist die Wahrheit über unser Leben. Alles andere ist es nicht. Das ist die Freude, die uns erfasst, wenn die Zeit erfüllt ist und die Kraft Gottes in uns regiert. Kleine Zugabe zum Schluss, die Richtungsänderung unseres Lebens. Am Ende seiner Antrittspredigt sagt Jesus, nun vertraut bitte dieser guten Nachricht. Vertraut ihr mehr als euren wechselnden Stimmungen und euren zweifelnden Überlegungen. Vertraut und kehrt um. Was heißt das? Kehrt um heißt, böse Falle zweierlei. Zum einen, kehrt heim. Die Herrschaft des Königs beginnt nicht mit Sklaven. Wir könnten ja jetzt sagen, so furchtbar viel königliches Regieren von Jesus sehen wir ja noch gar nicht. Aber es hat damit zu tun, dass er nicht mit Sklaven beginnt. Er beginnt mit heimkehrenden Töchtern und Söhnen. So breitet sich seine Herrschaft aus, ganz klein und dann allmählich wachsend hier und dort. Von Mensch zu Mensch, immer Einzelne und dann hoffentlich in großen Zahlen. Von 101 Menschen habe ich in der Visionsreihe gepredigt. 101 Menschen in den nächsten 5 Jahren. Das wäre was. Die Herrschaft des Königs beginnt mit Umkehr als Heimkehr der Kinder. In der Woche, in der ich diese Predigt schrieb, beschäftigte uns wieder einmal im engsten Freundeskreis der Schmerz von Eltern, deren erwachsen gewordene Kinder sich von ihnen abwandten. Nicht so ein bisschen pubertärer Aufstand, sondern hart, aggressiv, hasserfüllt, verbittert, sich losreißen, den Kontakt aufkündigen per SMS und die Eltern verweisen lassen. Ich glaube, es gibt kaum Schwereres für Eltern. Das macht Vater im Himmel millionenfach durch. Gott leidet schmerzhaft als verlassener Vater. Jesus sagt, kehrt um zum Vater, kommt heim. Vielleicht sagt ihr jetzt, naja, den Teil der Predigt, den haben wir ja schon hinter uns, wunderbar. Aber vielleicht wäre es ja heute an der Zeit zu sagen, Vater, ich komme heim. Nicht coming home for Christmas, sondern es ist Zeit. Ich komme heim. Danke für die offene Tür. Danke für die Arme, in die du mich schließt. Danke für deinen Schmerz. Danke, dass ich immer wieder neu kommen darf. Kehrt heim, kehrt euch ab. Kehrt um bedeutet tatsächlich nun auch, ändert euren Kurs. Lasst alles, was ihr hasst. Markus erzählt sofort nach dieser Antrittspredigt davon, dass Jesus die ersten Jünger beruft. Und die lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Er ist ja der König. Fortan zählt, was er gut nennt und zählt nicht, was er böse nennt. Dazu müssen die ersten Jünger ihre Eltern, ihre Heimat, ihre Lehrstelle verlassen. Jetzt würde vielleicht wieder mancher unter den jungen Erwachsenen hier sagen, ach, so schwer ist es nicht, von zu Hause weg. Gut, dann geht es vielleicht um was anderes. Jesus folgen, tun, was immer er will, Jesus vertrauen, auch wenn mir das, was er will, sowas von gegen den Strich geht? Jesus zu Willen sein, wenn er irgendwann, wenn es still wird, vorm Einschlafen, beim Spaziergang, im Nachdenken, im Beten, in einem Gespräch, irgendwann mich ganz behutsam fragt, so antippt, eine leise Stimme irgendwo in meinem Herzen zu hören ist: Du, darf ich mal mit dir über dieses eine Thema reden, das du immer vor mir verborgen hast und wo du mich nie hineingelassen hast, was auch immer dieses Thema gerade ist. Kehrt euch ab. Legt eure Hand in seine Hand und sagt: Wo immer du mich hinführst, wo immer du mich hinführst. Wie sollte das nicht gut für mich sein? Und schließlich kehrt euch hin. Hat nicht drei Tage. Jesus beruft die Jünger. Er sagt: Es ist soweit, meine Regierung beginnt mit euch. Ich brauche euch in meiner Regierung. Keine Angst, ich tue das Wesentliche, aber ich brauche euch. Ihr sollt es weitersagen. Ihr sollt Menschen in meine Nähe rufen. Das ist euer Dienst. Und dieser Dienst geschieht durch die Gemeinde. Sie ist die Vorhut des Königs. Und deshalb legen wir so viel Wert darauf, dass wir in dieser Gemeinde auch füreinander und für unseren Dienst miteinander greifbar werden. Weil es um diesen Dienst geht, den keiner alleine tut, den wir zusammen tun. Darum beruft Jesus nicht Einzelne, sondern gleich seine allererste Gemeinde, den Kreis seiner ersten vier Jünger. Also, was war das? Kehrt heim. Kehrt euch ab. Kehrt euch hin. Denn die Zeit ist erfüllt, das Reich ist da, der König kommt und regiert. Freut euch und vertraut. Was für eine Rede. Markus sagt, das war der aufregendste Tag. Der Tag, an dem Jesus seine Regierungserklärung abgegeben hat. Nichts davon, ihr Lieben, nichts davon ist Vergangenheit. Das, ihr lieben greifbar Leute, ist unser Leben. Hier und jetzt. Wollt ihr es erleben, dem König gehören, aus seiner Kraft leben, die unbändige Freude des Vaters spüren und euch ganz an ihn binden, dann sagt Gottes Volk.
Amen.